von einem Whisky wie ein Gentleman, einem geschichtsträchtigen Clan und einer der schönsten Brennereien Schottlands. In der 15. Folge von The We Three Dramcast begeben wir uns tief in die Wälder und die Berge der Highlands, zur Blair Toll Brennerei. Hallo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The We Three Dramcast, meinem Story-Driven Whisky Podcast. Ich bin Philipp und diesmal besuchen wir erneut eine meiner Lieblingsbrennereien, die ich gegen Ende des letzten Jahres für mich so als Lieblingsbrennerei entdeckt habe und die bei einigen Leuten in meinem Umfeld, vor allem meinen Tasting-Besuchern, auch auf sehr viel Anklang gestoßen ist und sich dort wirklich auch zur Lieblingsbrennerei, zum Lieblingswhisky entwickelt hat. Und das ist die Blair Atoll Brennerei. Nachdem ich mich in der letzten Folge bei Tobermory wieder etwas kürzer gefasst habe, haben wir jetzt wieder eine Folge, in der es sehr geschichtsträchtig wird, in der ich sehr, sehr viel über Clans erzählen kann. Aber bevor wir da hinkommen, möchte ich zur Einstimmung auf diesen tollen Whisky und diese tolle Brennerei einmal ein Zitat vorlesen. Und zwar handelt es sich hier um ein Zitat von Michael Jackson, also dem Whisky-Tasting-Papst-Orakel schlechthin. Erneut nicht der Michael Jackson, der Musik macht, sondern der Michael Jackson, der sich mit Whisky beschäftigt. Aber man könnte eigentlich sagen, dass das, was der singende Michael Jackson für Musik ist, ist der trinkende Michael Jackson für Whisky. Also eine sehr wichtige, sehr bekannte Figur in der Whisky-Welt. Und der hat sehr wichtige, bekannte Bücher über Whisky geschrieben, indem er alle Whiskys eigentlich probiert hat und die geratet hat, so bewertet. Und in diesem Buch schreibt er über Blair Atoll: Der Whisky reift schnell und verhält sich wie ein Gentleman. Er ist kräftig und wohlproportioniert, aber kein Draufgänger. Und er kann eine Menge Sherry vertragen, ohne unangenehm oder aggressiv zu werden. Und das Zitat finde ich sehr stimmig und sehr schön geschrieben und trifft es sehr gut. Und das Lustige ist, dass ich den Blair Toll sehr häufig, eigentlich immer, in meinen Vintage-Tastings bei den Musterknaben dabei habe. Und dass Thomas, der Schneider, da sich wirklich auch sofort in den eigentlich verliebt hat. Was sehr lustig ist, weil der Whisky einem mit einem Gentleman verglichen wird und gerade der sich mit Anzügen und dem Gentlemantum aus den 20er, 30er Jahren beschäftigt, der hat sich vor allem in den Whisky verknallt. Das finde ich sehr, sehr lustig und noch zutreffender und noch passender kann es ja fast gar nicht sein. Es muss also so sein und es muss so stimmen. Insofern kann ich euch nur empfehlen, diesen Whisky mal zu probieren. Jetzt ist natürlich die große Frage, schön und gut, aber welchen davon probiere ich denn jetzt? Und ich nehme es ein bisschen vorneweg. Es ist gar nicht so schwer, sich einen auszusuchen, weil es gibt nur eine einzige Abfüllung relativ regelmäßig. Und zwar ist das die Abfüllung der Flora und Fauna Serie von Diageo. Das ist im Prinzip die einzige normale, regelmäßige Abfüllung, die es von diesem Whisky gibt. Warum, da kommen wir später noch dazu. In meinen Aufzeichnungen und Notizen über die Whiskys, die ich so bis jetzt probiert habe, da führe ich ja immer feinsäuberlich Buch darüber und schreibe mir genau auf, wie ich die finde und wie die so schmecken und so weiter. Und da habe ich entdeckt, dass ich doch schon diverse Blair Tolls probiert habe im letzten Jahr. Ich glaube, es waren so ungefähr 10. Und da waren welche dabei, von Douglas Lang zum Beispiel, ein 22-Jähriger und ein 35-Jähriger. Das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung, den mal zu probieren. Der hatte aber nichts mehr wirklich mit Blair Toll zu tun, sondern das war einfach ein sehr alter, sehr holziger, sehr fasslastiger Whisky. Das hatte also nichts mehr mit irgendeinem Brennereicharakter zu tun. Aber die Abfüllungen, die es mir besonders angetan haben, natürlich auch der 22-Jährige von Douglas Lang, aber die es mir besonders angetan haben, sind die der Scotch Malt Whisky Society, die relativ jung in sogenannte Heavy Toast Medium Char Fässer, also relativ stark ausgekohlte Fässer, gefüllt werden. Und dort entwickelt der Blair Toll wirklich so eine Aromen, so einen Geschmack von so einer Nuss-Nougat-Creme. Also ganz, ganz fantastisch. Ich glaube, der erste, den ich da damals probiert habe, der hieß sogar Chocolate in a Nutshell. Also die Scotch Malt Whisky Society gibt ihren Whisky-Abfüllungen ja immer so schöne Namen. Und der hieß Chocolate in a Nutshell. Und das hat es absolut auf den Punkt getroffen. Das war einer meiner liebsten Whiskys, den ich im Regal hatte, weil der original wirklich einfach wie Nuss-Nougat-Creme geschmeckt hat. Der in der Flora und Fauna-Serie, das ist ein 12-jähriger. Das ist natürlich kein Fassstärke-Whisky, sondern einer, der bei 43% abgefüllt ist, also den man besser trinken kann als eine Fassstärke. Und der in Sherryfässern nachgereift ist, so wie auch Michael Jackson das beschrieben hat. Der Blair Atoll kann gut Sherry vertragen, das steht ihm echt wirklich sehr gut. Die sieht man auch sehr, sehr häufig. Und da kommt natürlich zur Nuss-Nougat-Creme auch noch eine Erdbeermarmelade und Kirschen und reife, dunkle, rote Früchte dazu. Und dann hast du direkt so ein Dessert auf der Zunge, was natürlich super lecker und total fantastisch ist. Aber wie gesagt, ich habe für mich festgestellt, dass ich den Blair Atoll eigentlich am liebsten mag, wenn der noch ein bisschen jung ist und noch diese jugendliche Kraft hat und dann aber in diesen Heavy Toast Medium Char Fässern nachgereift oder gefinisht wurde, weil dann hat der nochmal so eine Würzigkeit und Ecken und Kanten und das finde ich ziemlich, ziemlich lecker. Und ich habe da auch irgendwie festgestellt, das fand ich sehr, sehr spannend. Wir hatten einmal ein Fass dabei in der Society, in der Scotch Malt Whisky Society, dass keines dieser in Anführungsstrichen besonderen Fässer war, also diese Heavy Toast Medium Char Fässer oder Sherry Fässer oder dergleichen, sondern das war einfach ein Bourbon Cask und nicht einfach nur ein Bourbon Fass, sondern auch noch ein Refill Bourbon Fass, also eins, was schon mal benutzt wurde und ein zweites Mal benutzt wurde. Und da hatten wir mal einen, der war tatsächlich wirklich auch 12 Jahre alt, lag aber diese 12 Jahre über nur in so einem Refill Bourbon Fass und der gefiel mir und dem anderen Society-Mitglied, die mir extra das Sample mal geschickt hat, weil ihr der Whisky nicht so gefallen hat und ich habe gesagt, was, das gibt's doch gar nicht, die sind doch alle total lecker, und dann hat sie mir mal ein Sample geschickt und das war in der Tat so, dass der echt nicht so lecker war. Das fand ich sehr spannend, dass offensichtlich der Blair Atoll nicht nur eine Menge Sherry oder besonders kräftige, robuste Fässer vertragen kann, sondern die irgendwie auch braucht, um sich anständig zu entfalten und ja, weiß ich nicht, irgendwie so ein Gegengewicht noch zu haben. Das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. In so einem ausgelutschten, in Anführungsstrichen, Fass kam da auch kein guter Whisky mehr raus. Und wenn man den Whisky aber in anständige, sehr gute Fässer bringt, dann kriegt man am Ende auch einen sehr guten, anständigen Whisky raus. Und wie gesagt, der 12-jährige Blair Atoll aus der Flora und Fauna Serie von Diageo ist ein absoluter, ja, Standard-Whisky, den man im Regal stehen haben kann und sollte, den man immer trinken kann. Super lecker, nicht anstrengend, süß, süffig, perfektes Ding. Und entsprechend natürlich der perfekte Begleitdram für diese Folge. Jetzt, wo wir den Begleitdram geklärt haben, können wir so langsam in die Geschichte der Brennerei übergehen. Aber wie sich das bei mir auch so ein bisschen gehört, wo ich es rausfinde, kommt vor der Geschichte immer auch noch ein bisschen Etymologie, beziehungsweise die Frage, wo kommt eigentlich der Name her, was bedeutet das, was hat es mit Blair Atoll auf sich? Und auch das ist wieder relativ spannend hier bei Blair Atoll, denn Blair ist wieder gälisch und bedeutet so viel wie ebene Lichtung oder sogar Schlachtfeld. Und entsprechend kommt das Wort Blair oder der Wort Stamm, die Silbe, wie auch immer, in Landschafts- und Ortsbezeichnungen verteilt über Schottland, natürlich auch in Kanada und in den USA, weil die schottischen Auswanderer die Namen dann natürlich mitgenommen haben, kommt das dort relativ häufig vor. Es gibt dann also so Landschaftsnamen wie Blairmore oder die Stadt Blairgowrie oder die Stadt und den anderen Whisky Balblair, mit dem ich den Blair Atoll nicht verwechsle, aber mich häufig verspreche, weil die natürlich sehr ähnlich sind, Balblair und Blair Atoll. Da kann man sich schon mal vertun. Sollte man aber nicht, weil die sehr unterschiedlich sind. Aber beides Highland Whiskys und beides mit dem Wortstamm Blair. Davon abgeleitet natürlich gibt es dann nicht nur Namen für Ortsbezeichnungen oder Landschaften, sondern natürlich auch als weiblicher Vorname recht, naja, nicht wirklich recht bekannt, aber zumindest existiert als Vorname, als weiblicher Vorname und als Nachname natürlich auch. Und natürlich muss man da sofort denken auch an die Blair Witch, das Blair Witch Project. Das hat aber dann mit dem Wissen wirklich überhaupt gar nichts mehr zu tun, aber daher kennt man auch den Namen Blair. Gut, und dann gibt es in Schottland noch etwas mit dem Namen Blair, nämlich das Blair Castle. Und interessanterweise sitzt auf dem Blair Castle, oder ein bisschen schöner formuliert, ist das Blair Castle der Sitz des Duke of Atholl. Also das passt ja schon mal sehr gut zusammen. Blair Atoll und das Blair Castle ist der Sitz vom Duke of Atholl, also da muss doch irgendwie ein Zusammenhang bestehen. Und wenn man sich dann auf Google Maps mal umguckt und sieht, dass im Umkreis oder um das Blair Castle herum die Stadt, die dort steht, auch Blair Atoll heißt oder Blair Atholl, dann denkt man sich, okay, hier besteht wirklich offensichtlich ein Zusammenhang zwischen dem Duke of Atholl und dem Blair Castle. Und diesen Zusammenhang, den schauen wir uns jetzt mal an. Wir reisen zurück in die Vergangenheit, in das Jahr 1000 ungefähr und mitten an den Schauplatz einer Shakespeare-Tragödie, nämlich die Tragödie von Macbeth. Und für alle, die vielleicht in der Literatur von Shakespeare nicht ganz so gewandt sind, nochmal die Geschichte kurz runtergebrochen. Also es gibt einen König, Duncan den Ersten, und Macbeth gehört sozusagen zu seinem Hofstaat, will ich es mal einfach ausdrücken. Aufgrund seiner Machtgier und weil sich ihm die Möglichkeit bietet, bringt er aber Duncan hinterrücks um und wird aufgrund der Erbfolge der nächste König von Schottland. Wird aber an dieser Schuld, dass er seinen Freund, König Duncan, der ihn vertraut hat, erstochen hat, umgebracht hat, um selber König zu werden, zerbricht an dieser Schuld und wird darüber wahnsinnig und wird eine sehr, ja, tragische, wahnsinnige und nicht ganz einfache Figur und ist kein einfacher Charakter und auch kein geliebter Herrscher innerhalb dieses Buchs und wird am Ende dann vom Sohn von Duncan, nämlich Malcolm den Dritten, in einer Schlacht wiederum umgebracht und aus der Geschichte ausradiert sozusagen. Und es trifft die historischen Vorgänge zu dieser Zeit ganz gut. Also genau so ist es ablaufstechnisch vonstatten gegangen. Also es gab König Duncan den Ersten. Der wurde von Macbeth 1040 getötet, woraufhin Macbeth der neue schottische König geworden ist. Und dann 17 Jahre später, im Jahre 1057, hat wiederum der Sohn von Duncan dem Ersten, Malcolm der Dritte, Macbeth umgebracht und hat sozusagen die Krone wieder in seine Familie zurückgeholt. Und seine Familie, die Dynastie der Dunkels, hat dann für 250 Jahre diese Krone auch nicht mehr hergegeben. Alles andere in der Tragödie ist zugegebenermaßen ein bisschen überspitzt. Der historische König Macbeth war kein völlig durchgeknallter, manischer Tyrannenherrscher. Soweit ich das überblicken kann, kam ja schon auch ganz gut an und hatte seine Anhänger und war jetzt nicht so ein ganz schlimmer Finger, wie Shakespeare den beschreibt. Aber natürlich muss Shakespeare den so beschreiben, sonst gibt es halt keine Tragödie und kein tolles Drama, so wie Macbeth das ist. Kann ich übrigens auch nur sehr empfehlen. Es gibt vor ein paar Jahren gab es einen Film Macbeth mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Unglaublich toller Film, sehr, sehr schöne Bilder. Kann ich nur empfehlen, dass ihr euch den mal anguckt. Gut, aber zurück zur Geschichte, denn aus den Anhängern und Nachkommen und Nachfolgern von Duncan und dieser Dunkeld-Dynastie hat sich der Clan Donoghue entwickelt. Das ist wieder gälisch und heißt einfach Duncan. Also der Clan Donoghue waren die Kinder, die Nachkommen, die Nachfahren von Duncan. Und dieser Clan Donoghue ist ein sehr wichtiger, sehr alter, einer der ältesten Clans Schottlands und für uns insofern interessant, weil, ich habe ja gerade erzählt, Malcolm III. War ein Sohn von Duncan, der dann die Krone wieder an sich gerissen hat Und sein Bruder, also ein anderer Sohn von Duncan, war Malware. Das hat nichts mit Computer und Malware zu tun, sondern der hieß Malware. Der hatte auch einen gälischen Namen. Das ist jetzt wieder der Anglizismus des gälischen Originalnamens, den kein Mensch aussprechen kann. Ich sag einfach mal Malware. Das kommt schon so ungefähr hin. Und unter der Herrschaft von Malcolm III. Wurde sein Bruder, sein kleiner Bruder Malware, zum Earl of Athol. Und ihr erinnert euch, Earl of Athol, der Duke of Athol, dem gehört ja das Blair Castle. Ah ja, da haben wir jetzt schon mal den ersten Link zu dem, was ich vorhin gesagt habe, und zu unserer später entstehenden Brennerei. Und Malware war nicht nur der Earl of Athol, sondern damit auch nachweislich der erste Clan-Chief des Clan Dunnarry, weil wortwörtlich ein Sohn von Duncan, ein Nachkomme von Duncan. Und dieser Clan Dunnarry, der war nicht nur irgendein Clan, sondern der hat sich sehr verdient gemacht, der war sehr königstreu und sehr wichtig in der Geschichte. Und dieser Clan hat zum Beispiel auch im Juni 1314 bei der wichtigen und bekannten Schlacht von Bannockburn, also erinnert euch an unsere William Wallace-Folge, das war die entscheidende Schlacht der Schotten gegen die Engländer, in der unter der Führung von Robert the Bruce die Schotten sich endlich wieder von den Engländern befreien konnten. Was sehr interessant ist, denn Malcolm III., der ja Macbeth umgebracht hat und damit wieder die Krone in die Familie geholt hat, konnte diesen Sieg nur mit Hilfe der englischen Armee erringen, was viele Historiker als Anfang vom Ende der keltischen Tradition dort sehen. Denn mit der Hilfe der Engländer und dem dadurch wachsenden Einfluss da oben in Schottland hat damit auch deren Kultur dort immer weiter Einzug gehalten. Und die ehemalige keltische Kultur, die also bis dorthin in Schottland hauptsächlich vertreten war, wurde sukzessive durch die angelsächsische verdrängt. Also auch hier sehr, sehr interessant. Und 250, 300 Jahre später eben, da gab es dann die Schlacht von Bannockburn, wo sich die Schotten dann wieder den Engländern entledigt haben und die wieder aus Schottland vertrieben haben. Das haben wir ja auch schon ganz lange und ganz ausführlich erklärt und erzählt. Und bei dieser wichtigen, entscheidenden Schlacht war, wie sich das so gehört, natürlich auch der Clan Dunnarry an der Seite vom schottischen König in spe, Robert the Bruce, der nach dieser Schlacht ja sich wieder seine schottischen Ländereien angeeignet hat und Schottland wieder geeint hat unter einem König, nämlich ihm, Robert the Bruce. Und was wir auf keinen Fall vergessen dürfen zu erwähnen und was sicherlich auch bei der Schlacht von Bannockburn deutlich geholfen hat und einen Vorteil verschafft hat, ist eine mystische Reliquie, die der Clan Dunnarry in seinem Besitz hat. Und weil diese mystische Reliquie einen gälischen Namen trägt, den ich auf keinen Fall aussprechen kann, werde ich euch gleich nochmal eine Erklärung von einem echten Schotten einspielen. Der erklärt euch nochmal, was es mit der Reliquie auf sich hat. Was er darin sagt, für alle, die nicht so gut Englisch können, ist, dass diese Reliquie natürlich etwas ganz Besonderes und Einzigartiges ist und dass ihr sogar heilende Kräfte zugesprochen werden.
Clan Dunnarry have one of the most beautiful and mysterious relics of any Highland clan, Clachnavratach, the Stone of the Standard. It was pulled from the ground on the eve of a battle and, according to clan superstition, has healing powers and was consulted like an oracle.
Also wunderschön, einzigartig, mystisch, heilende Kräfte, genau so wie Reliquien eben sein müssen. Wieder ungefähr 100 Jahre später, 1437, gab es einen neuen Aufruhr. Es gab ständig Aufruhr, das stimmt ja so nicht, aber 1437 gab es mal wieder Aufruhr, denn der König zu diesem Zeitpunkt, der schottische König King James, der wurde ermordet. Und jetzt war das ganze Land auf der Suche und auf der Jagd nach den Königsmördern. Das war ja so ziemlich das schlimmste Verbrechen, was man zu dieser Zeit begehen konnte. Die Game of Thrones Zuschauer unter euch, die werden wissen, dass man es als Kingslayer nicht besonders einfach hat. Und der Kingslayer, nämlich seines Zeichens Sir Robert Graham, dem erging es auch nicht gut, denn der wurde gefasst. Und der wurde nicht von irgendwem gefasst, sondern von keinem Geringeren als dem Clan-Chief der Donachies, nämlich Robert Riach. Und auch hier hat sich der Clan Donachy wieder als unglaublich königstreu bewiesen, denn nachdem Robert Riach den Königsmörder geschnappt hat, hat er ihn natürlich sofort an den Nachkommen, also James dem Zweiten, dem Sohn von James dem Ersten, der ja umgebracht wurde, hat er den Mörder sofort ausgeliefert. Den Mördern erging es natürlich jetzt nicht so gut. Die wurden in Edinburgh zu Tode gefoltert, so wie sich das gehört, unter großem Hallo und großer Freude der Zuschauer dort. Und zum Dank dafür, dass Robert Riach den Mörder gefasst hat und ihn ausgeliefert hat, wurde Robert Riach eine ganz große Ehre zuteil, nämlich er und seine Ländereien wurden in einen Baronenstatus erhoben. Auf Englisch heißt das, sie haben die Feudal Barony erhalten. Das konnte ich nicht so richtig rausfinden, wie man das am besten gut ins Deutsche übersetzt. Man könnte es mit Freiherrenstand ganz gut umschreiben. Also prinzipiell geht es einfach darum, dass sich Robert Riach und sein Clan erneut so königstreu bewiesen haben, dass der König, seine Autorität über die Ländereien von Robert aufgehoben hat und hat gesagt, du wirst jetzt zum Baron ernannt, zum Freiherrn, und du kannst hier in deinen Ländereien machen, was du willst. Das heißt, er hat die administrative Kontrolle über seine Ländereien erhalten. Normalerweise war das ja so zu dieser Zeit, der König hat Ansage gemacht und alle seine Untertanen haben die befolgt und haben die nach unten durchregiert. Und wenn man jetzt in diesen Stand der Feudal Barony gehoben wurde, sozusagen, dann hatte man administrative Kontrolle, dann war man autark und konnte tun und lassen auf seinem Land, was man wollte. Und das hat der König natürlich nur denen zuteil werden lassen, wo er sich ganz, ganz sicher sein konnte, dass die sowieso immer in seinem Sinn handeln werden. Und das konnte er sich ja beim Clan Donachie durchaus. Und zu Ehren von dieser großen Tat von Robert Riach und in seinem Angedenken hat sich der Clan von dort an nicht mehr Donachie genannt, sondern Robertson. Aber es geht im Prinzip beides. Und wenn man den Clan Donachie mal googelt und mal guckt, wie viele Äste es von diesem Clan gibt und wie viele Namen daraus entstanden sind, dann sind die beiden noch ein Witz. Also das geht in die Dutzende, wie sich das für so einen alten Clan gehört. Den gibt es einfach halt über 1000 Jahre und da passiert ein bisschen was in der Ahnentafel. Aber ab diesem Zeitpunkt hieß der Clan Donachie offiziell Clan Robertson, in Andenken eben an Robert Riach und seine große Tat. Und diese große Heldentat, die hat also nicht nur dazu geführt, dass sich der Clan umbenannt hat, neu benannt hat, sondern die findet sich auch heute noch im Wappen des Clan Robertson. Das Wappen zeigt nämlich eine rechte Hand, die die Krone hochhält, also sozusagen die rechte Hand der Krone oder die Hand, die dazu beigetragen hat, die Krone beim rechtmäßigen König zu behalten. Und diesen Freiherrenstaat, diese Feudal Barony von Robert Riach, die wurde im Folgenden dann Struan genannt und so hieß diese Familie dann oder dieser Clan von da an die Robertsons of Struan. Und diese Robertsons haben sich ein zweites Mal sehr verdient gemacht. In einer sehr, sehr wichtigen Schlacht waren sie auch wieder vertreten. Die zweite sehr wichtige Schlacht, die eine ist die Schlacht von Bannockburn, die andere ist die Schlacht von Culloden. Und die Schlacht von Culloden, die haben wir ja in unserer Folge 3 ausführlich behandelt. Wer dagegen wen gekämpft hat, wie es ausgegangen ist und was das alles so für die Schotten und ihre Clans bedeutet hat, nämlich das Ende fürs Schottisch und fürs Gälisch sein, wenn ihr euch erinnert. Und natürlich hat, wie sich das für einen anständigen Clan gehört, der Clan Robertson auf der Seite der Jacobites gestanden und mit den Jacobites zusammen diese Schlacht verloren. Und so musste der damalige Clan-Chef Alexander Robertson nach der verlorenen Schlacht die Flucht ergreifen, weil natürlich die siegreichen Regierungsmächte nach der Schlacht noch lange, lange, lange den übrigen Clans und Clanchefs hinterhergelaufen sind, haben sie verfolgt, um sie ein für alle Mal auszulöschen, dass es so ein Jacobite Rising, also einen Aufstand der Clans, nicht mehr geben kann. Und da war man vor allem auch hinter Alexander Robertson her, weil er nicht nur einer der Anführer war, sondern eigentlich auch der Hauptaufrührer. Also der hat, noch bevor es zu diesen ganzen Aufständen und zu diesen Schlachten dann kam, ganz viele Texte darüber geschrieben, wie falsch und wie dekadent und wie verkommen die jetzige Regierung unter William the Orange ist und dass das alles nicht rechtmäßig ist und sich alles nicht gehört und unzüchtig ist, und hat damit sozusagen für die nötige Bad Press und für die nötige Aufwiegelei und die nötige Wut gesorgt, um dann überhaupt in diesen Aufständen und im Jacobite Rising zu münden. Und nicht nur das, wie sich das gehört, hat er nicht nur aufgewiegelt, sondern er hat sich auch selber an den Aufständen und an den Schlachten dann beteiligt. Und er war wirklich der einzige aller Clans und Clan-Chiefs, der an allen dreien großen Jacobite-Schlachten beteiligt war. Also wenn man es mal runterbricht, er war die Personifizierung von den aufständischen Clans. Und deswegen wollte man natürlich gerade ihm ans Leder. Die Flucht vom Schlachtfeld ist ihm ziemlich gut gelungen, also da konnte er sich ganz gut hinwegstehlen. Aber dann, kurz bevor er zu Hause angekommen ist, hat er gesehen, dass die Regierungsarmee ihm schon zuvor gekommen war und dann Alistair, sein Zuhause, seine Heimat und der hunderte Jahre alte Sitz des Clan Robertson in Flammen stand und nicht mehr zu retten war. Dort konnte er nun also keinen Unterschlupf mehr finden und musste sich woanders vor der Armee verstecken. Und das hat er in einem Farmhaus getan. Und irgendwann kam dann die Regierungsarmee auch in die Nähe von diesem Farmhaus und hat dort geguckt, ob er sich irgendwie da in der Nähe versteckt. Und dann ist er da nachts rausgeschlichen und hat sich in eine Eiche versteckt, die in der Nähe von diesem Farmhaus stand, und konnte sich dort in dieser Eiche wirklich verstecken, wurde nicht gefunden. Und interessanterweise ist dieses Farmhaus, in dem er sich versteckt hat, heute das Visitor Center der Blair Atoll Brennerei. Und die Eiche, in der er sich versteckt hat, heißt heute Robertson Oak und die steht immer noch in der Nähe von der Brennerei. So, das nun mal wieder als kleiner geschichtlicher Clan-Exkurs. Wenn wir mal wieder so ein bisschen zurückkommen zum Whisky brennen oder im weitesten Sinne erstmal zum Alkohol herstellen, dann ist es ganz spannend, dass die Alkoholherstellung dort, wo heute die Brennerei steht, schon ganz, ganz lange etabliert war. Und wir haben das ja auch schon ganz oft in anderen Zusammenhängen und anderen Brennereien gehört, der Alkohol nicht nur genossen wurde, sondern der Alkohol zu Bärenkräften geführt hat. Und auch hier ist es so, dass es schon im 17. Jahrhundert dort in der Gegend Brennereien und Brauereien gab. Und es wird erzählt, dass in der Schlacht von Killiecrankie, das ist ungefähr 10 Kilometer von dort entfernt, wo heute die Brennerei steht, und in dieser Schlacht haben natürlich mal wieder die Highlander gegen die Regierungsarmee gekämpft, also 1689, das war so 50 Jahre vor der Schlacht von Culloden, also auch schon auf dem Höhepunkt, ne, von diesen Jacobite-Aufständen. Und in der Schlacht von Culloden wurden ja dann diese Aufstände ein für alle Mal niedergeschlagen. Da war es eben noch nicht so weit, da waren die Highlander noch on peak und in voller Stärke und im Selbstvertrauen und haben mit Hilfe einem Starkbier, das aus dem Ben Rackie, also der Ben Rackie, das ist der Berg, der dort steht, und dort wurde wohl ein sehr gutes, sehr tolles Starkbier hergestellt und in Höhlen im Berg gelagert. Und die Highlander haben von diesem Bier getrunken und konnten so gestärkt die Regierungsarmee besiegen. Hätten sie das mal 50, 60 Jahre später gemacht, dann hätten sie vielleicht auch die Schlacht von Culloden gewonnen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde dort in der Nähe also schon ganz lange und gerne Alkohol hergestellt und genossen. Aber das haben wir auch schon in anderen Folgen ja ganz viel geklärt und ganz viel erzählt, dass gerade in den Highlands, wo zum einen das Wetter sehr rau war und man was gebraucht hat, um sich aufzuwärmen, und zum anderen natürlich die Gegend dort so unzugänglich war, dass sich irgendwelche Steuereintreiber dort gar nicht hingetraut haben oder gar nicht wussten, wo sie anfangen sollen zu suchen, ob da irgendjemand schwarz brennt, dass sich eben genau dort ganz viele Schwarzbrenner und ganz viel Alkoholherstellungsinstitutionen gebildet haben, Das ist absolut nachvollziehbar. Und dort war man eben sehr bekannt dafür, dass man das ganz gut konnte. Entsprechend dieser alkoholischen Geschichte, will ich es mal nennen, dass man das dort kannte und konnte, hat man 1798 die sogenannte Aldur Distillery gegründet. Und diese Aldur Distillery, die wurde von John Stewart und Robert Robertson gegründet. Robert Robertson ist wieder ein hervorragend einfallsreicher Name. Aber der Name verrät es schon richtig. Robertson, das heißt, es war ein Nachkomme von eben diesem Robertson-Clan, der hier mit einem Kompagnon zusammen, John Stewart, eine Brennerei gegründet hat. Und 1798, das heißt, das ist recht früh, das ist ziemlich früh, und damit zählt die Brennerei zu einer der ältesten Brennereien in Schottland. Und die Aldur-Brennerei ist aber nicht dort in der Nähe von Blair Castle und von Blair Atoll entstanden, sondern ein bisschen südlicher, so 14, 15 Kilometer südlicher in Pitlochry. Heute kennt man Pitlochry vor allem auch, weil dort die Edradour Brennerei steht, auch eine hervorragende, tolle Brennerei, die ich nur empfehlen kann und die ich mit Sicherheit in einer anderen Folge auch nochmal besprechen werde. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei unserer Aldur Brennerei. So, jetzt hat also ein Nachkomme des Robertson Clans in Pitlochry eine Aldur Distillery gegründet. Was hat das mit irgendwas zu tun? Das kann ich euch erzählen, denn es hat nicht lange gedauert, nämlich nochmal so 20, 25 Jahre. 1825 wurde dann die Aldur Distillery in Blair Atoll Distillery umbenannt. Und das hat man nicht ganz ohne Grund gemacht, denn man hat sich mit der Namensgebung natürlich beim Duke of Atholl einschleimen wollen, denn die Brennerei unten in Pitlochry, die stand auf Land, das offiziell dem Duke of Atholl gehört. Und da hat man sich gedacht, na, bevor es da irgendwie Schwierigkeiten mit dem gibt, nennen wir unsere Brennerei mal lieber Blair Atoll. Da freut er sich und dann nervt er uns nicht mit irgendwelchem Quatsch, den wir uns bis jetzt noch gar nicht ausdenken können. Und seitdem heißt die Brennerei, wie die Stadt, die 15 Kilometer weiter nördlich liegt, Blair Atoll. Allerdings ein bisschen anders geschrieben. Die Stadt wird hinten mit Doppel-L geschrieben und die Brennerei nur mit einem L. Und der Whisky, der dort hergestellt wurde, der hat sehr schnell seine Anhänger und Liebhaber gefunden. Heute wie damals oder damals wie heute. Ich habe ja schon gesagt, ne, die haben dort schon sehr lange Alkohol hergestellt, die wussten, was sie tun. Und es hat nicht lange gedauert, da hat der Blender Arthur Bell aus Edinburgh festgestellt, dass er von dort sehr, sehr guten Whisky für seine Blends herkriegen kann. Arthur Bell, das war auch einer dieser großen, bekannten Blending-Pioniere aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und so wie eben seine Mitblender, das hatten wir ja auch schon mal in einer unserer Folgen, ihre Blends erfunden haben, die bis heute zum Teil sehr bekannt sind, so hat auch Arthur Bell damals seinen Bell's Blend erfunden. Und 1860 soll er einmal einem seiner Kunden gegenüber erwähnt haben, wo er denn seine Single Malts für seinen tollen, grandiosen Bell's herbekommt. Und das war wohl einmal die Region Glenlivet. Klar, da kommt schon ewig und schon immer der beste Whisky her. An zweiter Stelle Pitlochry. Aha, das ist also unsere Blair Atoll Brennerei. Und Stirlingshire. Und so wie es Arthur Bell seinen Kunden 1860 schon versprochen hat, so ist es heute immer noch. Denn Blair Atoll ist bis heute einer der wichtigsten Bestandteile, ein integraler Bestandteil des Bell's Blends. Es ist sogar interessanterweise so wichtig, dass das Visitor Center von Blair Atoll zur wortwörtlich geistigen Heimat des Bell's gemacht wurde. Also das steht quasi so drüber und im Visitor Center wird hauptsächlich der Bell's angepriesen und weniger der Single Malt. Und wenn es nicht um den Bell's Blend geht, dann geht es um die Diageo Range. Denn natürlich gehört heute der Bell's und die Blair Atoll Brennerei zum Riesen-Mega-Konzern Diageo. Und dort wird dann eben entsprechend auch die Diageo Range ausgestellt. Wie schon gesagt, werden also 99,9% des Spirits, des Whiskys, der in Blair Atoll hergestellt wird, in den Bell's Blend gegeben und nur ganz, 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 ganz wenig als Single Malt abgefüllt. Und diese eine Abfüllung ist eben diese Flora and Fauna Abfüllung, die es von Diageo gibt und die erkennt ihr daran, dass da auf dem Label ein Otter drauf gemalt ist. was sehr schön ist und natürlich auch zu Flora und Fauna ganz gut passt. Hier passt es natürlich doppelt und dreifach, denn die Quelle, die die Blair Atoll Brennerei nutzt, um ihren Whisky herzustellen, das ist die sogenannte oder der sogenannte Aldur, nämlich das Bächlein des Otters. Und insofern passt das ganz gut, dass da ein Otter auf dem Etikett abgebildet ist. Heute befinden sich in der Brennerei 4 Brennblasen, 2x2. Die wurden von Arthur Bell & Sons, also diesem großen Blenderbetrieb, noch bevor sie zu Diageo gehört haben, dort installiert, um noch eine höhere Kapazität zu haben, weil eben ihr Bell's Blend extrem gut angekommen ist. In den 70ern war der Bell's Blend der meistverkaufte Scotch in Großbritannien, also noch vor Johnny Walker. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ein sehr, sehr guter, sehr berühmter, sehr beliebter Blend. Und das liegt eben auch daran, dass der Blair Atoll so eine schöne, süffige Nussigkeit, Süße hat, die eben der Single Malt auch hat und weswegen die Leute, die ihn trinken, so wie ich, ihn auch so lieben. Und weil ich das schon vorhin so ein bisschen angedeutet habe, und um noch einen Punkt euch zu nennen, um dort mal hinzufahren und euch das anzugucken, die Brennerei, die ist nicht nur relativ klein und schön und toll gelegen in einer wunderschönen Landschaft, sondern die ist auch wirklich noch sehr schön alt erhalten. Also man hat da diese viktorianischen Steingebäude, so wie man die früher im 19. Jahrhundert gebaut hat. Also so stehen die da auch noch. Und zusätzlich sind die jetzt noch eigentlich komplett mit Efeu bewachsen. Das sieht ganz fantastisch aus. Ihr könnt gerne mal Bilder googeln von der Blair Atoll Brennerei. Das ist wunderschön. Also dort im Hof zu sitzen und einen Blair Atoll in der Hand zu haben und den zu trinken, das ist, glaube ich, ein Moment, der seinesgleichen sucht. Also absolut nur zu empfehlen. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode. Wenn ihr es in der nächsten Zeit nicht hinkriegt, nach Pitlochry zu fahren, um im Hof von Blair Atoll einen Blair Atoll zu trinken, dann kommt doch einfach mal in einem meiner Tastings vorbei. Wie gesagt, in meinen 20er Jahre Vintage-Tastings, die ich bei den Musterknaben mache, habe ich immer einen Blair Atoll dabei, weil der Inhaber so auf den steht und ich nur dann dort Tastings machen kann, wenn ich einen Blair Atoll dabei habe. Damit besteche ich ihn immer so ein bisschen. Also wie gesagt, da habe ich eigentlich immer einen dabei. Da können wir den mal zusammen probieren. Ansonsten schreibt mich gerne mal an, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr mal ein privates Tasting haben wollt. Da komme ich dann gerne auch mal bei euch vorbei, erzähle euch 3 Stunden irgendwelche Geschichten und ihr dürft sogar mal einen Whisky dazu probieren. Also auch das mache ich gerne. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao und Slán je vais.